Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. David gegen Goliath. Unser heutiger Predigttext ist sprichwörtlich geworden. Wenn ein Außenseiter gegen den Favoriten antreten muss, dann sprechen wir von einem Duell zwischen David und Goliath. Es tröstet uns zu wissen, dass auch die vermeintlichen Schwachen eine Chance im Leben haben und dass die Unscheinbaren oft unterschätzt werden. Auch geistlich mögen wir die Geschichte. Sie zeigt uns, dass Gott auch mit den Schwachen ist, dass ihm nichts unmöglich ist und dass er dem Gelingen schenkt, der ihm vertraut. Dabei geht es in der historischen Begebenheit, die wir uns heute Morgen anschauen, um viel mehr. Der Bericht in 1. Samuel 17 dreht sich nicht einfach nur um Sieg und Niederlage, um Gnade und Zorn, um Leben und Sterben. Nein, es geht hier in allererster Linie um die Ehre des lebendigen Gottes. Das Duell zwischen David und Goliath, zwischen Israel und den Philistern, ist eine Frage der Ehre. Und daher auch der Predigttitel heute Morgen, eine Frage der Ehre. Dieser Text umfasst 58 Verse, daher lese ich ihn nicht vorher nochmal am Stück. Allerdings lese ich immer die auszulegenden Abschnitte und dann hat ihn jeder trotzdem noch einmal am Stück oder insgesamt vollständig gehört. Nicht am Stück, aber vollständig. Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Das Volk Israel ist beständig im Krieg mit den an der Mittelmeerküste ansässigen Philistern. Immer wieder kommt es zu kleineren Scharmützeln, auch zu größeren Schlachten. Die Philister waren besser bewaffnet und auch technisch besser ausgestattet als das Volk Israel. Lange Zeit gab es in Israel keine Schmiede und keine Waffen. Wer seine Sense oder Axt zu reparieren hatte, der musste damit zu den Philistern gehen. Schwerter hatten nur der König Saul und sein Sohn Jonathan. Doch dann greift Jonathan mit seinem Waffenträger erfolgreich die Schildwacht der Philister an und in der darauffolgenden Schlacht gewinnt das Volk Israel. Dennoch sind die Philister nicht vollends geschlagen. Zwar konnte das Volk sicherlich einige Waffen der gefallenen Philister erbeuten, aber rein militärisch steht das Verhältnis immer noch zugunsten der Philister. Und so ziehen die Philister einige Zeit später erneut in den Krieg gegen Israel. Und dieses Mal erwartet die Israeliten eine neue Art von Bedrohung. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Es ist eine übermächtige Bedrohung. Punkt 1, die übermächtige Bedrohung. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Azekah bei Ephes-Damim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gath, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Das waren die Verse 1 bis 11. 1. Samuel 17, 1 bis 11. Die Philister rüsten sich zum Kampf und Israel zieht ihnen entgegen. Der Ort, an dem sie sich treffen, liegt etwa 21 Kilometer südwestlich von Bethlehem. Beide Heere stehen jeweils auf einem Berg und zwischen ihnen befindet sich ein Tal, das heutige Wadi Es-Sand. Und dann geschieht etwas. Aus den Reihen der Philister erhebt sich ein Riese, Goliath, ein Elitekämpfer aus Gath. Er ist etwas über 2,90 Meter groß. Zum Vergleich, der aktuell größte lebende Mensch, der Türke Sultan Kösen, misst 2,51 Meter. Goliath war also noch 40 Zentimeter größer. Er überragt das Heer und er ist bis an die Zähne bewaffnet. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes schwer bewaffnet. Allein sein Schuppenpanzer wiegt knapp 57 Kilogramm. 57 Kilogramm, die er immer mit sich rumschleppt. Seine Waffen sind nur teilweise Ehern, also aus Bronze. Die Spitze seines Speers besteht aus 6,7 Kilogramm Eisen. Massives Eisen. Damit durchbohrt er alles, was ihm Israel an Rüstung entgegensetzen könnte. Goliath war ausgebildeter Zweikämpfer, wörtlich Mann in der Mitte, ein schneller, gelenkiger, riesengroßer, waffenstarrender Muskelberg. Und Goliath weiß das. Er stellt sich hin und er ruft dem Heer Israels zu: Warum seid ihr ausgezogen? Ich bin Philister, ihr seid nur Sauls Knechte. Und dann fordert er die Israeliten zum Zweikampf und sagt: Wenn ich gewinne, sind wir eure Knechte. Wenn ich gewinne, seid ihr unsere Knechte. Gewinnt ihr, sind wir eure Knechte. Und das, was Goliath hier vorschlägt, das war durchaus eine gängige Praxis in der Antike. Um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, stellt jedes Heer einen Vorkämpfer und der Sieger gewinnt den Krieg für sein Land. Besonders aus Griechenland kennen wir diese Praxis. Allerdings geht es Goliath hier nicht um eine humane Geste. Er will das Volk Israel demütigen. Und das gelingt ihm. Israel ist Gottes Volk. Aber daran scheint sich im Moment keiner mehr zu erinnern. Israels König Saul war von Gott selbst auserwählt worden, um sein Volk zu führen. Aber Saul hatte sich von Gott losgesagt und Gott hatte ihn daraufhin zu seiner eigenen Verdammnis sich selbst überlassen. Gott ruft ihn nicht mehr und Saul hört nicht mehr. Und so steht Gottes Volk verloren wie Schafe ohne Hirten da. Es wäre an Saul gewesen, Goliath gegenüberzutreten. Saul, der selbst sein Volk um eine ganze Haupteslänge überragte. Aber Saul fürchtet sich und das Volk fürchtet sich auch. Eine fatale Situation, der Fisch stinkt vom Kopf. Es ist in allererster Linie Sauls Versagen. Sauls Gottlosigkeit verstellt auch seinem Volk die Sicht auf den lebendigen Gott, auf seine Gebote, auf seine Verheißungen. Und Goliath legt den Finger genau in diese Wunde. Was wollt ihr überhaupt hier? Ich bin ein Philister und ihr seid Sauls Knechte. Ihr seid die Knechte von dem, der zu feige ist, mir gegenüberzutreten. Und damit ist die weitere Aufforderung zum Kampf in Vers 9 der blanke Hohn. Und so sagt Goliath das dann auch. Der Philister sprach: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Vers 10. Goliath hat sogar die Frechheit, Israel mit seinem Ehrentitel zu benennen. Israel gleich Gotteskämpfer. Der gängige Philisterausdruck für das Volk Israel war Hebräer. Goliath spottet hier über das Volk, dessen Erzvater mit Gott gerungen hat. Aber für einen Philister reicht es nicht aus. Goliath macht klar, dass der Gott Israels in seinen Augen nicht zu fürchten ist und er verfehlt damit seine Wirkung nicht. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Die übermächtige Bedrohung. Saul und das Volk starr vor Angst. Szenenwechsel. Der Schreiber lässt das Volk vor der Bedrohung stehen und nimmt uns mit nach Bethlehem. Dort reagiert Gott auf Goliaths Herausforderung. Leise, ganz leise. Ganz unscheinbar kommt hier ein Stein ins Rollen, der schlussendlich eine Lawine auslöst. Punkt 2, der unscheinbare Hirtenjunge. Vers 12. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und sie hießen Eliab der Erstgeborene, Abinadab der Zweite und Schammah der Dritte. Und David war der Jüngste, die 3 ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Aber der Philister kam früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring auch einen Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen, hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gad, von dem Heere der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Verse 12 bis 23. David und seine Familie kennen wir bereits aus Kapitel 16. Wir haben dieses Kapitel am 11. Dezember 2022 behandelt. Wer das nochmal nachhören will, kann sich dazu die Aufnahme auf www.beg-bielefeld.de herunterladen. David wurde zum König gesalbt, obwohl er der Jüngste war. Und als dann Saul von einem bösen Geist geplagt wird, kommt er an seinen Hof, um ihm mit seinem Harfenspiel das Los erträglicher zu machen. Davids 3 älteste Brüder, Eliab, Abinadab und Schammah, sind bei Sauls Heer. Ihr Vater Isai ist schon zu alt für den Heerbann. Und David geht ab und zu von Sauls Hof nach Hause, um dort die Schafe zu hüten. Dort ist er auch jetzt, und sein Vater Isai schickt ihn mit Verpflegung zu seinen Brüdern und ihrem Kompanieführer. David soll sehen, ob es seinen Brüdern gut geht. Und er soll auch einen Unterpfand von ihnen mit nach Hause bringen. Der Vater sorgt sich. Und das tun die Brüder vermutlich auch, denn während wir uns das idyllische Geschehen auf den Feldern Bethlehems anschauen, tritt Goliath weiterhin morgens und abends vor das Volk und fordert die Israeliten zum Kampf heraus. 40 Tage geht das so, Vers 16. Und wie zermürbend muss das für das Volk gewesen sein. Heute sprechen wir oft über Funktionalität, über Tagesabläufe, über Routinen. Für einen erfolgreichen Tagesverlauf ist es entscheidend, wie die Morgenroutine aussieht und ebenso, wie man abends ins Bett geht. Wer morgens die Schlummertaste drückt oder zuerst nach Nachrichten auf seinem Telefon guckt, geht fremdbestimmt in den Tag. Er reagiert nur, anstatt zu agieren. Und deshalb ist auch die stille Zeit direkt früh am Morgen so wichtig. Das gleiche abends. Wer im Schlafzimmer noch durch die sozialen Medien scrollt, bevor er schläft, wird durch das blaue Licht und die Inhalte, mit denen er sich befasst, viel schlechter einschlafen können. Wir brauchen eine gesunde Schlafhygiene und wir brauchen eine disziplinierte Morgenroutine mit Bibel und Bewegung. In den Psalmen wird das an verschiedenen Stellen deutlich. Ein Beispiel aus Psalm 119, da heißt es: Ich komme in der Frühe und schreie, auf dein Wort hoffe ich. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, zu sinnen über dein Wort. Das sind die Verse 147 und 148, Psalm 119. Und jetzt wieder die Situation im Eichgrund. Das Volk Israel ist nicht nur im Heer eines gottlosen Königs. Nein, sie beginnen jeden Morgen mit Furcht und Schrecken und sie beenden jeden Abend mit Furcht und Schrecken. 40 Tage lang 30 Tage braucht man in etwa, um sich eine gute Gewohnheit anzueignen. 40 Tage lang Psychoterror, Terror und Lästerung. Was muss das mit dem Volk gemacht haben? Ohne eine Ahnung davon, leise und unscheinbar, macht sich David auf den Weg zum Lager. Als er ankommt, ist das Heer gerade ausgezogen. Die Israeliten und die Philister stehen sich in Schlachtreihen gegenüber und erheben das Kriegsgeschrei. Anscheinend haben beide Seiten das nicht sonderlich ernst genommen. Das war so ein Geplänkel, was sie da jeden Tag abgezogen haben, sich ein bisschen angebrüllt, mit Steinen geschmissen. Der Goliath trat auf. Man hatte Routine. Und deshalb kann der David sich auch dem Heer nahen, weil da gerade nicht viel zu erwarten ist. Er lässt also das Gepäck bei der Wache, der Ausrüstung und erkundigt sich nach seinen Brüdern. Und als er noch mit ihnen redete, Vers 23, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Der unscheinbare Hirtenjunge wird Zeuge der übermächtigen Bedrohung. Gleichzeitig wird er Zeuge der Angst und des Entsetzens. Und wenn David gedacht hätte, das Volk wäre froh, diese Bedrohung loszuwerden, dann hat er sich geirrt. Er stößt, Punkt 3, auf unmittelbaren Widerstand. Punkt 3, der unmittelbare Widerstand. Ab Vers 24. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, und er legte es ab. Und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Verse 24 bis 40. Die Männer fliehen vor Goliath. Keiner will gegen ihn antreten. Alle Augen sind nur auf ihn und seine schwere Bewaffnung gerichtet. Da kann auch die Belohnung nichts dran ändern, die Prinzessin zur Frau zu bekommen, in Wohnstand zu leben und keine Steuern mehr bezahlen zu müssen. Anders David. Vers 26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist das erste Mal in der Bibel, dass David spricht. Es ist der allererste Satz, der uns von ihm überliefert wird. Man soll einen Mann nicht nach der Zahl seiner Worte beurteilen, sondern nach deren Gewicht. Und was David hier sagt, hat Gewicht. Zunächst erkundigt er sich noch einmal nach der Belohnung, dann legt er allerdings den Finger in die Wunde. Es gilt, die Schande von Israel abzuwenden. Denn, fragt David, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist der Kern der Sache. Goliath hat nicht Israel verhöhnt, sondern den lebendigen Gott selbst. Und Israel hat durch seine Furcht diesem Hohn weiter noch Gewicht verliehen. Israel hat sich mitschuldig gemacht. Das Heer des lebendigen Gottes wird verhöhnt und das Heer des lebendigen Gottes flieht vor Angst. David entlarvt Goliaths Spott als das, was er ist: Gotteslästerung. Goliath hat Gottes Augapfel angetastet. Das wird allerdings nicht gern gehört, zumindest nicht von einem großen Bruder, der mitbekommt, wie sein kleiner Bruder gerade ausgewachsenen Soldaten Lehren erteilt. Und als Eliab sein ältester Bruder in Reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach: Warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Vers 28. Eliab stellt David zur Rede. Sicherlich ist es eine beschämende Situation, wenn ein Teenager erwachsene Männer auf ihre Fehler hinweisen muss. Vermutlich wird bei Eliab aber auch die Eifersucht eine Rolle gespielt haben. Nämlich die, dass David, der Kleine, bei der Königswürde ihm gegenüber den Vorrang erhalten hat. Eliab jedenfalls fragt erst gar nicht, warum David gekommen ist. Er unterstellt ihm, aus reiner Sensationslust gekommen zu sein und deshalb die Schafe allein gelassen zu haben. Vermessenheit unterstellt er ihm und ein boshaftes Herz. Das ist interessant, gerade im Hinblick auf Kapitel 16, denn als Samuel Eliab zum König salben will, hält Gott ihn mit Verweis auf dessen Herz zurück. Ich lese das nochmal, Kapitel 16, Verse 6 bis 7. Als er nun kam, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Eliab pfeffert David seine eigene Diagnose um die Ohren. Vermessen und boshaft nennt er ihn. Er unterstellt David, gar nicht in der Position zu sein, sich hier zu Wort zu melden. David, geh wieder nach Hause, geh zu den Schafen, hier gehören Männer hin, du hast hier nichts verloren. David rechtfertigt sich nur kurz und dann wendet er sich mit seiner Frage nach der Belohnung an eine weitere Gruppe. Offenbar will er sicher gehen, dass es sich nicht nur um ein Gerücht handelt, und dieses Mal berichten die Männer es Saul. Und der lässt ihn zu sich holen. David tritt vor. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Vers 32. Doch anstatt dass Saul sich jetzt darüber freut, kommt erneuter Widerstand. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Saul kommt jetzt mit Vernunft. Und bei oberflächlicher Betrachtung hat er recht. David ist dem Philister in seiner Disziplin nicht gewachsen. Vielleicht will er ihn auch schützen. Vielleicht will er nicht unnötig jugendliches Blut vergießen. Aber David hat das Herz am rechten Fleck. Und so schildert er ihm, wie er mit den wilden Tieren, den Löwen und den Bären fertig geworden ist, wenn sie eines seiner Schafe rauben wollten. Wenn David auch nur jung und unerfahren ist, er gibt Acht auf seine Herde, während Sauls anvertrautes Volk wie Schafe ohne Hirten fliehen. David kann sich rechtfertigen. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen, wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Verse 36 bis 37. Er sieht in Goliath nichts weiter als ein weiteres wildes Tier, dem es ebenso ergehen soll, weil er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Humanität ohne Divinität wird Bestialität. Der Mensch ohne Gott wird zur Bestie. David sieht, wie der lebendige Gott ihn in der Vergangenheit bewahrt hat. Und das gibt ihm Mut. Er vertraut auf Gottes Verheißung. Er weiß, dass Gott ihn auch hier bewahren kann. Das ist Davids feste Zuversicht. Und darauf kann auch Saul nichts erwidern. Und so lässt er ihn gehen. Allerdings nicht so, wie er gekommen ist, sondern er legt ihm erst seine Rüstung an. Und David versucht damit zu gehen. Saul gibt ihm sogar sein eigenes Schwert. Er stattet ihn aus. Aber David kann damit nicht umgehen und so legt er die Sachen ab, nimmt seinen Stab in die Hand, wählt 5 glatte Steine aus dem Bach, tut sie in seinen Köcher und nimmt die Schleuder, um Goliath entgegenzutreten. Saul ist immer noch dem schrecklichen Anblick Goliaths verhaftet. Er sieht die schwere Panzerung und die Waffen und will ihm ebenfalls eine Rüstung und ein Schwert entgegensetzen. Der große Saul, der das ganze Volk um einen Kopf überragt, zieht dem Teenager David, der in diesem Text auch noch als der Kleine bezeichnet wird, seine Rüstung an. Und das geht schief. David kann sich nicht bewegen, er legt sie ab. Und diese Rüstung ist auch eine Form des Widerstands auf Davids Weg. Viele Christen gleichen Saul, indem sie argumentieren, man müsse die Methoden der Welt verwenden, um sich in der Welt behaupten zu können. So wird das Evangelium durch emotionale Ansprachen ersetzt. Biblische Lehre wird sogenanntem Lobpreis geopfert, der zwar Dopaminausschüttungen und ein zeitweises Glücksgefühl hervorrufen kann, aber kein echtes Ehren Gottes. Es werden, statt sich treu zur Wahrheit zu bekennen, zweifelhafte Allianzen gebildet, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wir vergessen häufig, dass Gott uns unsere eigenen Waffen zur Verfügung gestellt hat. Der eine oder andere kennt vielleicht noch das Kinderspiel Stein, Schere, Papier. Wenn er jedes Mal einen Stein auf einen Stein trifft, dann geht die Sache unentschieden aus. Der Stein, der muss von dem Papier eingewickelt werden. Das Papier muss von der Schere geschnitten werden und die Schere muss vom Stein stumpf gemacht werden. Sauls Vorhaben, Goliath zu kopieren, war lächerlich. Ebenso wie die Kirche Jesu Christi sich lächerlich macht, wenn sie der Welt auf deren Terrain begegnen will. Dazu müssen wir wissen, dass die Heere damals im Wesentlichen aus 3 Teilstreitkräften bestanden: Kavallerie, Artillerie und Infanterie. Die Kavallerie kämpfte zu Pferd oder Streitwagen. Das war in Israel zu diesem Zeitpunkt kaum vorhanden. Dann gab es die Infanterie. Das waren Fußsoldaten mit Schilden, Spießen und Schwertern und die Artillerie, die aus Bogenschützen und Schleuderern bestand. Goliath war Infanterist und David Artillerist. Es wäre dumm, hätte David sich Goliath als Infanterist gegenübergestellt. Auf diesem Gebiet brilliert Goliath, während David recht unerfahren und bei weitem nicht so gut ausgestattet ist. Aber David hat etwas, wo er sehr viel besser mit umgehen kann, ohne in die Reichweite von Goliaths Schwert zu kommen. David hat seine Schleuder. Die Schleuder war eine verbreitete Hirten- und Kriegswaffe. Es gab sie in verschiedenen Ausführungen und in verschiedenen Nationen. Und wer damit geübt war, konnte sehr präzise damit umgehen. In Richter 20, Vers 15 wird von 700 Benjaminitern berichtet, die mit der Schleuder ein Haar treffen konnten. Hinterher haben die Römer diese Kunst dann perfektioniert und haben dann statt Steine oder Tongeschosse Bleikugeln verwendet, die dann nochmal eine höhere Dichte hatten als Steine und die konnten auf 120 Meter Entfernung tödlich treffen. So eine Schleuder war also was. Und so ausgestattet geht David trotz der mehrfachen Widerstände auf den Feind zu. Punkt 4. Das ungleiche Duell. Ab Vers 41. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmacht und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Verse 41 bis 51. Goliath geht auf David zu. Er hat seinen Schildträger dabei. Das bedeutet, dass Goliath keinen kleinen Rundschild hatte, sondern eine schwere Tatsche. Dieser Schild war rechteckig oder oval und man konnte mit dem ganzen Körper dahinter in Deckung gehen. Auch hier sehen wir wieder die beeindruckende Erscheinung Goliaths. Er dominiert völlig die Szene. 5-mal nennt der Schreiber hier den Philister. Goliath kommt, Goliath sieht auf, Goliath spricht, Goliath flucht und Goliath spricht nochmal. Und auch Goliath verachtet David. David war noch jung und schön. Er strahlte förmlich seine kriegerische Unerfahrenheit aus. Goliath sieht Davids Hirtenstab und er fragt sich, ob das ein schlechter Scherz sein soll. Bin ich denn ein Hund? Fragt er auf Deutsch. Was machst du hier? David, was maßt du dir an, hier vor einen Krieger zu treten? Wenn der Kuchen redet, dann hat der Krümel Pause. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wie kann man sich in aller Öffentlichkeit so daneben benehmen? David, du bist größenwahnsinnig. Es wird offensichtlich, dass der Widerstand, den David bereits erfahren hat, noch weiter andauert. Und alle sprechen aus derselben Richtung. Gewissermaßen hat David es hier mit 3 Goliaths zu tun, die ihm alle das Gleiche vorhalten. Goliath Eliab, Goliath Saul und Goliath Goliath. Der erste sagt, du bist vermessen. Der zweite sagt, du bist zu jung, um gegen einen Krieger anzutreten. Und Goliath sagt beides. Der Teufel hat ein enormes Interesse, uns davon abzuhalten, Gott zu ehren und für Gottes Ehre einzutreten. Und meist klingen seine Einwände vernünftig. Du hast dich da in was verrannt. Was glaubst du denn, wer du bist, dass du Pfarrer, Vorstände oder Geschäftsführer kritisierst? Jetzt beruhig dich erstmal. Ich kann ja verstehen, dass du dich ärgerst, aber das sind gewählte Repräsentanten. Die wissen schon, was sie tun. Mit denen kann man nicht so umspringen. Ja, das Duell mit Goliath hat längst begonnen. Noch bevor die Waffen sprechen, will Goliath David verunsichern, will ihn einschüchtern. Goliath flucht David bei seinem Gott, Vers 43b. Und wieder sehen wir, dass für Goliath der Kampf eine geistliche Dimension hat. Er fordert Israels Gott heraus und er verlässt sich dafür auf seine Götzen und auf seine Waffen. Er verachtet Davids menschliche Mittel, er vertraut auf seine heidnischen Götzen und er prahlt mit der erhofften Beute. Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. Vers 44. David dagegen weist die menschlichen Mittel zurück, er vertraut auf Gottes Mittel und er ist daher voller Zuversicht auf den Sieg. Vers 45. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. 45 bis 47. Es ist der Herr Zebaoth, der Gott der himmlischen Kriegsheere, der die Schlacht schlägt. Zweimal in diesen drei Versen weist David menschliche Mittel zurück, bekundet sein Vertrauen in die göttlichen Mittel und seine Zuversicht auf den Sieg. Zweimal macht er das, innerhalb einer Rede. Und das zeigt uns, dass das der eigentliche Kern der Sache ist. Es ist eine Frage der Ehre. Goliaths Ehre oder Gottes Ehre? Goliath hat Gottes Ehre angegriffen und Gott verteidigt seine Ehre in der Gestalt eines unscheinbaren Hirtenjungen. Und das Prinzip ist zeitlos. Paulus schreibt den Korinthern, was töricht ist von der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist von der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. 1. Korinther 1, Vers 27. Zwei Männer im Niemandsland zwischen den Fronten. Zwei Männer und zwei Positionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein ungleiches Duell. Gott gegen Götzen, Menschliches gegen Göttliches, Infanterie gegen Artillerie, David gegen Goliath. Und dann beginnt es. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel, auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Verse 48 bis 51. Goliath reicht es. Er geht auf David zu und David rennt los. Weg von den eigenen Leuten, geradewegs auf den Philister zu. Er nimmt einen der Steine aus seinem Köcher, schleudert ihn und trifft Goliath in die Stirn, sodass der nach vorn umfällt. So tötet David den großen Riesen, den Elitesoldaten der Philister, nur mit einer Schleuder und einem Stein. Goliath hatte nicht einmal die Gelegenheit, einer seiner vielen Waffen zu ziehen, und seine schwere Panzerung hat ihm auch nicht mehr geholfen. Dann nimmt David Goliaths Schwert in Ermangelung eines eigenen und schlägt ihm damit den Kopf ab. Der Text sagt, dass er ihn vollends tötete. Ob Goliath noch gezuckt hat, bleibt offen. Jetzt jedenfalls kann niemand mehr Zweifel an seinem Tod haben. Der kleine Hirtenjunge enthauptet den Riesen mit dessen eigenem Schwert. Welch eine Schande! Der große Herausforderer Gottes verliert nicht nur rapide an Vitalität und Körpergröße, er verliert auch seine Ehre. Die Feinde des lebendigen Gottes werden zu Schanden. Als die Philister das sehen, fliehen sie. Und jetzt kommt auf einmal Leben in die Israeliten. Sie jagen ihnen nach und aus dem ungleichen Duell wird ein ungewöhnlicher Sieg. Das ist der fünfte und letzte Punkt, der ungewöhnliche Sieg. Ab Vers 52. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kampfgeschrei und jagten den Philister nach bis nach Gath und bis an die Tore Ekrons. Und die Philister blieben erschlagen liegen auf dem Wege von Schaarim bis nach Gath und Ekron. Und die Philister kehrten um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager. David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als Saul aber David dem Philister entgegengehen sah, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann, wessen Sohn ist der Junge? Abner sprach, bei deinem Leben, König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist. Als nun David zurückkam vom Sieg über den Philister, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und David sprach zu ihm: Wessen Sohn bist du, mein Junge? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemites. Der Sieg ist groß. Die Philister werden bis zu ihren eigenen Städten Gath und Ekron gejagt und auf dem Weg dahin niedergemacht. Dann plündern die Israeliten ihr Lager, was einen ordentlichen Vorrat an brauchbaren Waffen bedeutet haben dürfte. Und davon, dass die Philister nach dem Zweikampf eigentlich ihre Knechte werden wollten, merkt man nichts mehr. Aber sonst ist das ein Sieg auf ganzer Linie. Auch David geht nicht leer aus. Er bringt Goliaths Kopf nach Jerusalem und dessen Waffen in sein Zelt, Vers 54. Dieser Satz ist etwas rätselhaft, da die Stadt Jerusalem sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Hand der Jebusiter befindet und Jebus heißt. Und erst als David bereits König von Israel war, wird sie von ihm erobert. Auch sein Zelt ist rätselhaft, der ja gerade von Isai zum Heer geschickt wurde, aber selbst ja keinen Platz in der Truppe hatte. Vielleicht hatte er als Sauls Diener ein Zelt, er stand ja schon in dessen Dienst und kam ja nur, wie vorher berichtet, ab und zu nach Hause. Ich vermute, dass David diese Gegenstände später in seine Hauptstadt überführt hat und er die Waffen dann, zumindest Goliaths Schwert, wie die weitere Geschichte berichtet, selbst führt. Alles in allem ist der Sieg, besonders in Bezug auf David, ungewöhnlich. Und das zeigt der folgende Dialog jetzt. Als Saul aber David dem Philister entgegengehen sah, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann: Wessen Sohn ist der Junge? Abner sprach: Bei deinem Leben, König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist. Als nun David zurückkam von Sieg über den Philister, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm: Wessen Sohn bist du, mein Junge? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Saul muss über Davids Herkunft Bescheid wissen, weil er ja jetzt dessen Familie von Steuern befreien muss. Vielleicht will er auch wissen, welchen Schwiegervater seine Tochter bekommen wird. Allerdings hätte Saul diese Information längst haben müssen. In Kapitel 16 kommt David an Sauls Hof. Er spielt regelmäßig Harfe für Saul, er wird dort militärisch ausgebildet, wird sogar Sauls Waffenträger und Saul gewinnt ihn sogar, Betonung, sehr lieb. 1. Samuel 16, 21 bis 23. Und nun können sich weder Saul noch sein General Abner an seine Herkunft erinnern. David wurde ihm sogar als Sohn Isais vorgestellt. Ja, Saul hatte ihn sogar selbst bei Isai für seinen Dienst fordern lassen. Wie beschämend ist das? Goliath, Eliab, das Heer, Abner, Saul, sie alle haben sich hier wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Abner musste erstmal gar nicht kämpfen. Saul war, wie so oft, nur ängstlich und passiv. Er hat an dem Geschehen überhaupt nicht teilgenommen. Ehrenvoll kann man in dieser Geschichte nur David nennen, und der ist in den Gedanken Sauls und seiner Großen nur eine Randnotiz. Nicht für alle, wie sich später herausstellen wird. Das Volk liebt David und jubelt ihm zu, aber am königlichen Hof findet David recht wenig Beachtung. Ein kaum beachteter Hirtenjunge kämpft, während König, General und Heer untätig bleiben. Ein ungewöhnlicher Sieg. Aber es war auch kein gewöhnlicher Kampf. Es war ein Kampf um Gottes Ehre. Sie war es, für die David hier eingetreten ist, und sie war es, die den Sieg davongetragen hat. Ein ungewöhnlicher Sieg, der letztlich mehr den Unterschied zwischen David und Saul betont, als zwischen David und Goliath. Vielleicht war das eine Lektion Gottes für David, dass ihm dieser Sieg nicht zu Kopf steigt. Die Jünger von Johannes dem Täufer hatten einmal Sorge um dessen Ehre. Und Johannes antwortete folgendermaßen: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3, Vers 27 bis 30. Ein ungewöhnlicher Sieg, weil er nicht für Menschen, sondern für Gott und durch Gott vollbracht wurde, der Davids Arm streiten lehrt und dessen Ehre ewig besteht, auch wenn seine Knechte auf der Bühne dieser Welt zeitweise in Vergessenheit geraten. Ich komme zum Schluss. In unserem Text ging es um mehr als nur eine Schlacht zwischen zwei Völkern. Es ging um Gottes Ehre. Und wie leicht vergessen wir Gottes Ehre. Wie leicht sehen wir diese Welt nur aus unseren eigenen begrenzten Augen. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Kriegen auf Erden steuert, dass die Herzen der Könige in Gottes Händen wie Wachs sind und er sie lenkt, wie er will. Gott gleitet nichts aus den Händen. Gott lässt seine Ehre keinem anderen und er streitet für seine Ehre. Wir fürchten uns manchmal vor den Goliaths dieser Welt, vor den vorherrschenden gesellschaftlichen Meinungen, vor den Lobbyisten, vor Kriegen, vor den wahnsinnigen Entscheidungen linksgrüner Politikdarsteller. Manchmal erscheint uns die Bedrohung übermächtig. Das war unser erster Punkt. Dann sehen wir nur noch die Waffen, aber nicht mehr den, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Damit rauben diese übermächtigen Bedrohungen unserem Herrn Jesus Christus die Ehre, der doch den allergrößten Sieg selbst schon am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Gott handelt, auch wenn er das im Verborgenen tut, wie in unserem Text mit dem unscheinbaren Hirtenjungen. Das war unser zweiter Punkt. Gott muss sich uns nicht beweisen, indem er spektakulär und im Scheinwerferlicht direkt alle seine Feinde zerschmettert. Trotzdem ist er niemals untätig. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes und er verwendet sich für uns. Und er hat auch uns als seine Kinder zu unscheinbaren Hirten berufen, die im Kleinen treu sind und sich von ihm gebrauchen lassen. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn wir das tun, immer gleich mit offenen Armen empfangen würden, auch nicht von unseren Mitgeschwistern. David hatte seinen dreifachen Goliath zu bezwingen. Als er sich meldete, kam der Widerstand unmittelbar. Das war der dritte Punkt, der unmittelbare Widerstand. Anschuldigung, Unterstellung, vernünftiges Zureden. Wenn wir auf Gottes Wegen gehen, dann wird die große Mehrheit dazu nicht Hurra schreien. Jeder Held ist in seinem Leben auf Widerstand gestoßen, aber nur diejenigen sind Helden geworden, die dennoch weitergegangen sind. Das soll kein Aufruf zu unreflektierter Dickköpfigkeit sein. Wenn wir allerdings mit unserem Handeln auf dem Boden biblischer Aussagen stehen, dann dürfen wir wissen, dass Widerstand normal ist. Und wir dürfen wie David aus Gottes Handeln in der Vergangenheit Kraft schöpfen. Und wir dürfen uns auf seine Zusagen, auf seine Aussagen, auf sein Wort verlassen. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Damit ist auch klar, dass wir, wie auch David, in unseren Kämpfen ungleiche Duelle bestreiten. Das ist der vierte Punkt, das ungleiche Duell. Der Teufel kämpft mit seinen Waffen. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, singen wir mit Luther. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Die Welt kämpft mit menschlichen Waffen. Wir aber haben Gott auf unserer Seite. Paulus schreibt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Wir dürfen wissen, dass unser Herr den Sieg für alle Ewigkeit davongetragen hat und wir Teil an seinem Sieg haben, wenn wir seine Kinder geworden sind. Auch wenn unser Predigttext zu den bekanntesten biblischen Texten gehört, ist David in der Situation von den Mächten schimpflich vergessen worden. Er hat einen unüblichen, ja einen ungewöhnlichen Sieg davongetragen. Das war der fünfte Punkt. Es war zwar ein Sieg für seinen Herrn, der Herr Zebaoth hat den Sieg davongetragen. Alle Lande sind seiner Ehre voll, aber er und auch wir sind zur Demut berufen. Es ist Gott, der die Seinen kennt und der sie zu gegebener Zeit ehren wird. Von der Welt können wir das nicht erwarten. Und der lebendige Gott lässt seine Ehre niemanden. Wir haben das in der Schriftlesung gehört heute Morgen. Und so werden auch die Kronen, die er seinen Heiligen verleiht, an seinem Thron niedergelegt werden. Er ist das A und das O, der Erste und der Letzte. Und ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.